Schönen guten Morgen euch allen zusammen heute. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten schon, Ulrich hat kurz das über David schon gesagt und danke. Alles, was David tief im Herzen bewegt hat und seine unglaubliche Freude über Gott hat ihn bewogen, immer wieder wunderbare Lieder zu schreiben und auch Gebete. Und heute nennen wir das Psalmen, was er aufgeschrieben hat, was er gesungen hat, was er gebetet hat. Und ich möchte meine Predigt oder die Predigt für uns heute beginnen mit Versen aus dem Psalmen 66 und 67. Ruft laut vor Freude zu Gott alle Welt. Singt zur Ehre seines Namens, macht seinen Ruhm herrlich. Alle Welt soll dich anbeten. Gott, dir will ich Lob singen. Sie sollen deinem Namen Lob singen. Kommt und seht diese Werke Gottes. Was unter den Menschenkindern, was er unter den Menschenkindern tut, gebietet Ehrfurcht. O, preist unseren Gott, ihr Völker. Und lasst sein Lob laut erschallen. Er, der unsere Seele wohnen lässt unter den Lebenden und nicht zulässt, dass unsere Füße gleiten. Denn du, o Gott, hast uns geprüft. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Gepriesen sei Gott, der sich nicht von meinem Gebeten abgewandt hat, noch mir sein Erbarmen entzogen hat. Gott sei uns gnädig. Gott segne uns, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass deine Wege auf der Erde bekannt werden, auch durch unser Leben. Amen. Das hätte David nicht singen, schreiben und beten können, wenn nicht der Heilige Geist in ihn gewirkt hätte. Und jeder von uns, wir alle, und nicht nur hier, sondern überall auf dieser Erde, wir alle könnten gar nicht Gott, unseren Vater im Himmel, wirklich bewusst erkennen, wenn nicht auch der Heilige Geist in uns selbst wirken würde. Und auch unsere Erkenntnis über Gott ist niemals vollkommen. Aber ja, sie ist groß genug, um Gott, um ihn, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte und seine Gnade als das wirklich größte Geschenk in unserem Leben zu erkennen. Liebe, Erbarmen, Gnade, Barmherzigkeit als Gottes größtes Geschenk in unserem Leben. Und ist es nicht so, wenn wir ganz ehrlich sind, sehnt sich nicht jeder von uns wirklich nach Liebe? Und ist es nicht so, dass wir alle wirklich auch nach Liebe suchen? Leider suchen viele, viele die Liebe dort, wo sie gar nicht ist. Und dann bleibt ein Schmerz. Und den zu betäuben, ist nicht möglich. Ganz zu betäuben, diesen Schmerz, ist nicht möglich. Und dieses tiefe Sehnen nach Liebe in uns und auch das Suchen nach Liebe, das ist auch doch immer ein Suchen und ein Sehnen nach diesem liebenden Vaterherz unseres großen Gottes. Wir sind ja hier Diepholzer. Und in der Diepholzer Moorniederung, so ganz rund um Wagenfeld, da kann man alljährlich ein sehr beeindruckendes Naturereignis beobachten. Wusstet ihr eigentlich, dass da jedes Jahr circa 40.000 Kraniche kommen und dort rasten in der Moorniederung, um eigentlich ihre letzte Kraftnahrung für ihren ganz weiten Flug in den Süden aufzunehmen. Aber wie finden die Kraniche denn ihren Weg zu diesen Winterquartieren im Süden? Sind es die Sterne am Nachthimmel, die ihnen den Weg zeigen? Oder verfügen sie über ein geheimes Wissen, von dem wir gar nichts wissen? Die Kraniche finden ihren Weg deshalb, weise, schlauerweise das Magnetfeld der Erde nutzen. Und entlang der Magnetlinien fliegen die Kraniche in einem magnetischen Kraftfeld. Und so fliegen sie ganz sicher in den warmen südlichen Süden. Und während sie fliegen, können sie dieses Kraftfeld immer spüren. Jetzt frage ich uns, frage ich euch heute, was meint ihr? Gibt es ein geistliches und spirituelles Kraftfeld, das uns alle hier nach Hause zum liebenden Vaterherzen unseres großen Gottes führt? Und wenn ja, kannst du, können wir, kann ich dieses Kraftfeld auch wirklich spüren? Ja, ja. Dieses Kraftfeld gibt es und wir können es alle spüren. Und es hat einen Namen. Jesus Christus. Und das ist gar nicht meine Weisheit, die mich das heute sagen lässt, sondern das hat Jesus selbst über sich gesagt. So wie einst König David tief berührt und voller Freude über Gott wunderbare Psalmen geschrieben hat, so schrieb auch Johannes, der Evangelist und Jünger Jesu, was ihn tief berührt und voller Freude hat. Und er schrieb voller Freude über all das, was er mit seinem Rabbi, mit Jesus, erlebt und was Jesus ihn und die anderen Jüngern gelehrt hatte. Er schrieb das im Johannesevangelium, können wir lesen im Neuen Testament. Und dieser Johannes war der Jünger, der beim Abschiedsessen Jesu, wir nennen das heute Abendmahl, und wir feiern das auch heute als Abendmahl, es war der Jünger, der ganz nah am Herzen Jesu ruhte bei diesem Abschiedsessen. Und er war so nah an Jesu dran, dass er seinen Herzschlag hören konnte. Und Johannes hat niemals vergessen, was an diesem Abend Jesus zu ihm und zu den anderen Jüngern gesagt hat. Das steht im Kapitel 14, in den Versen 1 bis 14 können wir darüber alles nachlesen, worüber ich uns jetzt nun predigen möchte. Und dass Jesus, nämlich Jesus der Weg ist zu unserem himmlischen Vater. Jesus ist der Weg und nur er und sonst niemand. Und nun bitte ich euch ein bisschen mit mir auf eine Zeitreise zu gehen, zurück, weit zurück, 2000 Jahre zurück. Es ist Dienstag, der 3. April des Jahres 33. Und nach dem Sonnenkalender der Essener, es war damals eine Glaubensgruppierung im alten Israel, ist es der 14. Tag des ersten Monats, der sogenannte Rüsttag. Und wir sind jetzt alle zusammen in Bethanien. Bethanien liegt so eine dreiviertel Fußstunde von Jerusalem entfernt. Und wir hören, wie Jesus Petrus und Johannes losschickt, um im Essenerviertel von Jerusalem ein Gästehaus anzumieten und dort in diesem Gästehaus alles für das Abendfestmahl vorzubereiten. Und dabei, beide gehen los und tun, was Jesus ihnen aufgetragen hat und was er sie gebeten hat. Und über Jerusalem, über dem Osthügel, da legt sich auch schon so eine feierliche Stille, als Jesus dann am späten Nachmittag mit seinen Leuten von Bethanien aus in die Stadt hineinwandert. Für dieses Abendmahl werden ungesäuerte Brote benötigt. Und die werden von den Frauen gebacken, unten in diesem Gästehaus, die mit Jesus unterwegs waren zu dieser Zeit. Es waren nicht nur seine Jünger unterwegs, es waren nicht nur Männer unterwegs. Es waren viele Frauen mit ihm auch unterwegs. Und sie backen diese ungesäuerten Brote. Und dann steht da auch noch Salzwasser. Und dort wird dann Bitterkraut hineingetunkt werden beim Abschiedsessen. Und das ist ein Symbol und soll symbolisieren diese Bitterkeit der Sklaverei im alten Ägypten, den das Volk Israel ausgesetzt war. Aber es gibt auch eine Art Brei, Haruset genannt. Und dieser Brei besteht aus Obst, aus Nüssen und aus Honig. Und er soll an die Ziegelsteine erinnern, die damals die Israeliten in der Sklaverei Ägyptens herzustellen oder herstellen mussten. Und dann in einem sehr großen, ich kann meine rechte Hand, in einem sehr großen steinernen Krug befindet sich sehr viel schwerer und süßer Wein. Und nach einem vorgeschriebenen Zeremoniell, das ist damals so vorgeschrieben gewesen, ich glaube heute immer noch, muss während dieses Abendmahles viermal dieser schwere, süße Wein in Becher gefüllt werden und dann muss viermal jeder seinen Becher leer trinken. Jetzt könnt ihr ein bisschen erahnen, warum die Jünger eingeschlafen sind auf dem Ölberg, als Jesus sagte, wachet doch mit mir. Die hatten schon vier Becher schweren Wein intus. Und der Raum, in dem sich Jesus und seine Jünger nun begeben, um dann gemeinsam dieses Abendmahl einzunehmen, der lag im Obergeschoss dieses Gebäudes, dieses Gästehauses. Und dort befand sich eine sehr niedrige Tafel. Und die war so in Hufeisenform aufgestellt. Und aus der Mitte dieser Tafel wurden dann die Speise auf die Tafel gestellt und serviert. Und Jesus und seine Jünger, die lagen auf dem Boden und stützen sich mit einem Arm dabei ab. Das ist uns heute, glaube ich, etwas zu unbequem geworden in unserem Alter. Ja? Wenn man sich auf den Boden hinlegen soll und dann so mit einem Arm abstützen, dann auch noch essen. Ja, aber sie lagen natürlich auf Polstern, nicht auf dem steinernen Boden. Ja. Und es war eine sehr feste Ordnung auch vorgesehen für diese jüdische Mahlzeit. Seder hieß das oder heißt das heute noch und Seder Pessach. Und in der Mitte von dieser hufeisenförmigen Tafel, da saß Jesus. Das war immer der Ehrenplatz. Rechts neben ihm damals, da war Petrus. Und links an seiner Herzseite Johannes. Und neben Johannes, wer war da? Judas Iskariot. Der war ganz nah an Jesus noch dran. Und wenn wir uns ein bisschen hineinversetzen in diese Zeit, dann liegt so eine ganz eigenartige Stimmung in diesem Raum auch. Denn kurz zuvor oder einige Tage zuvor, da hat Jesus über das Weltgericht gesprochen. Aber er hat das nicht mehr mit einer dröhnenden, lauten und aggressiven Stimme getan. Nein. Jesus' Stimme war voller Sanftmut und voller Hingabe. Und sie war richtig weich geworden, ja schon fast zittrig, kann man sagen. Und Jesus spricht aus, dass jetzt die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar geworden ist und durch diese Herrlichkeit des Menschensohnes auch Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Dann sagt er seinen Jüngern, dass er nicht mehr lange da sein würde und auch weggehen würde von ihnen, dorthin, wo sie gar nicht hingehen könnten. Und dann gibt er ihnen an diesem Abend ein neues Gebot. Ein neues Gebot. Das ist das Gebot Jesu für uns alle, das Gebot der Liebe. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Denn wenn ihr einander liebt, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das gilt doch auch für uns. Wenn wir einander annehmen, wenn wir einander lieben, dann können die Diebholzer sehen, dass wir Jünger Jesu geworden sind. Keine herzlosen Menschen, Jünger Jesu geworden sind. In Liebe, in Liebe. Dann sagt Jesus auch, meine Freunde, ihr wisst doch und ihr kennt doch den Ort, wo ich hingehen werde. Aber da scheint er sich zu irren. Denn da kommt Thomas und fragt, Wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir denn auch den Weg dann dorthin kennen? Das sagt Thomas. Dann sagt Jesus und antwortet: Der Weg bin ich und das Ziel bin ich auch. Denn in mir habt ihr die Wahrheit und das Leben und nur durch mich könnt ihr zum Vater kommen. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn sogar gesehen. Und Philippus meldet sich zu Wort und fragt Jesus oder sagt zu Jesus: Rabbi, dann zeige uns doch den Vater, mehr brauchen wir gar nicht. Liebe Geschwister, Philippus, das ist einer, der 3 Jahre lang mit Jesus durch Galiläa bis nach Samaria hin gewandert war. Der hat erlebt, wie Jesus lebte und wirkte und wie Wundertaten von und er hat die Wundertaten von Jesus gesehen, die bis dahin noch niemand auf dieser Erde vollbracht hatte. Der fragt sowas. Er hat nichts erkannt, er hat noch nichts gewusst. Jesus gibt ihm zur Antwort: Nun bin ich schon so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Jeder, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du mir in mir den Vater begegnest? Wenn ich zu euch gesprochen habe, dann stammt das nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Und glaubt mir, der Vater und ich sind eins. Und wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt mir wenigstens wegen dieser Taten, die ich tue. Denn ich versichere euch, jeder, der sich auf mich verlässt, wird auch die Taten vollbringen, die ich tue. Wow. Ja, seine Taten werden mich noch übertreffen, denn ich gehe zum Vater. Und dann werde ich alles tun, worum ihr bittet, wenn ihr euch dabei auf mich beruft. Bitten und sich auf Jesus berufen. Und Jesus sagt, er wird alles dann tun, um uns zu helfen. Boah. Und so wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar werden. Denn wenn ihr euch auf mich beruft, werde ich euch jede Bitte erfüllen, sagt Jesus. Johannes Kapitel 14, Verse 9 bis 14. Ihr Lieben, das ist die zentrale Aussage von Jesus über unseren Weg, der uns nach Hause führt, zum himmlischen Vater, zum liebenden Vaterherz. Ich weiß nicht, ob du noch fragend bist. Ich weiß auch nicht, ob du noch suchend bist. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich sehnst oder ob du zweifelst. Aber mit Jesus und das, was er gesagt hat, finden wir alle zusammen hier, ein für alle Mal unsere Antwort. Jesus Christus ist der Weg nach Hause zum Vater im Himmel. Jesus Christus ist der Weg nach Hause zum Vater im Himmel, zum liebenden Vaterherz unseres himmlischen Vaters. Und nur dieser Weg führt nach Hause zum himmlischen Vater und sonst kein Weg. Nur dieser Weg mit Jesus Christus führt uns nach Hause und sonst kein Weg. Und es gibt auch nur ein Ziel, das wir erreichen brauchen. Und das Ziel ist Jesus Christus. Denn Weg und Ziel sind doch in Jesus vereint. Hat er selbst gesagt, Weg und Ziel sind in ihm vereint. Also haben wir auch nur ein Ziel. Wir müssen nicht 10 Ziele ansteuern. Ein Ziel, Jesus Christus. Wenn du also noch suchst, noch ein wenig ziellos bist in deinem Leben, deshalb auch unstet hin und her wanderst, mal das hörst, mal jenes, mal dorthin gehst, mal dahin gehst, dann gibt Jesus dir seine persönliche Empfehlung. komm jetzt zu mir. Hör auf mit dem Suchen, zu wandern, zu sehnen. Komm zu mir, sagt Jesus. Egal wie du drauf bist, auch wenn es dir mies geht, denn ich will euch erquicken und auch dich erquicken. Liebe Geschwister, Jesus allein ist der Weg. Und Jesus allein kann doch auch nur unser Weg sein. Er allein ist unser Ziel und wir alle finden in ihm allein die Wahrheit. Denn er gibt uns allen das Leben. Und er schenkt uns ein ewiges Leben noch dazu. Und eines dürfen wir nie vergessen. Und wir sollten es auch bitte nie vergessen. Eines ist noch sehr wichtig. Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes. Jesus ist auch unser Freund. Jesus ist auch unser Freund. Ich habe hier geschrieben, Buddha lehrte den edlen achtfachen Pfad, um am Ende ans Ziel zu kommen. Das Ziel dieses Pfades von Buddha ist das Nirvana, dem Freisein von allen Wünschen, aller Unruhe des Geistes und allen Denkvoraussetzungen. Dann gibt es Zarathustra, noch vor Buddha. Der hat den rechten Weg der Wahrhaftigkeit gelehrt, dessen Ziel am Ende das Paradies ist. Bei den Chinesen lehrte Konfuzius den Weg in Harmonie, immer mit dem Weltganzen zu leben in Harmonie. Und das Ziel ist, ein moralisch einwandfreier Mensch zu werden. Und aus all diesen drei Lehren entstanden Religionen und Geistströmungen. Aber was lehrte denn Jesus Christus? Was lehrte Jesus Christus? Wer mag, schließt jetzt die Augen und hört mal mit den Ohren seines Herzens, was Jesus uns darüber zu sagen hat. Das sind jetzt Jesu Worte, nicht meine. Jesus sagt über sich, ich bin der Weg, ich bin das Ziel und in mir habt ihr die Wahrheit und das Leben. Und nur durch mich könnt ihr zum Vater kommen. Und wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Denn der Vater und ich sind eins. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineinkommt, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden. Ich bin gekommen, meine Schafe, damit meine Schafe das Leben haben, nämlich Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mich der Vater kennt. Ich bin es, der Auferstehung und Leben bringt. Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, der wird niemals sterben. Das sind seine ganz persönlichen Worte an dich und an mich. Aber wieso kann Jesus das behaupten? Deshalb. Am Anfang, bevor die Welt geschaffen wurde, war schon der, der das Wort heißt. Er war bei Gott und in allem Gott gleich. Von Anfang an war er bei Gott und durch ihn wurde alles geschaffen. Und nichts entstand durch ihn und ohne ihn. Nichts entstand ohne ihn. Allen Geschöpfen gab er das Leben und für die Menschen war er das Licht. Das Licht strahlt im Finstern und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das hat Johannes geschrieben, aufgeschrieben für uns. Kapitel 1, Verse 1 bis 5. Und er hat es aufgeschrieben, inspiriert vom Heiligen Geist. Und was macht Jesus für uns glaubwürdig? Was macht Jesus für dich und für mich wirklich glaubwürdig? Glaubwürdig macht Jesus für dich und für mich der Karfreitag des Jahres 33 nach Christus. An diesem Karfreitag starb Jesus den Kreuzestod für uns alle, für dich, für mich, damit wir leben können, selbst dann, wenn wir sterben. Und glaubwürdig macht Jesus auch dann der Ostersonntag desselben Jahres. als das Grab, in das man ihn gelegt hatte nach seinem Kreuzestod, leer ist. Und als er sich danach seinen Freunden als der auferstandene Sohn Gottes zeigt. Ja, das ist seine Legitimation, das ist seine Glaubwürdigkeit für all das, was er über sich gesagt hat. Mehr kann man nicht machen. Er hat alles, man muss sich das vorstellen, da stirbt er, wird ans Kreuz geschlagen, er stirbt, wird ins Grab gelegt. Dann diese Auferstehung und dann dieses wieder hingehen zu seinen Freunden, sich wieder zeigen, mit ihnen sprechen. Was ist das Ziel der Lehre Jesu? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was ist das Ziel der Lehre Jesu? Das Ziel der Lehre Jesu ist, dass du und ich und wir alle, dass wir das Leben haben, ein ewiges Leben am liebenden Vaterherz des himmlischen Vaters. Und noch immer und so laut wie ehemals tönt sein Ruf, der Ruf Jesu in unsere Welt. Komm nach Haus ins Reich Gottes. Ich bin dein Weg, der dich nach Hause führt. Ich bin das Ziel dieses Weges. Und in mir hast du die Wahrheit und das Leben zugleich. Und ich frage uns heute Morgen, sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Sind wir wirklich bereit, die Wahrheit in uns aufzunehmen? Sind wir bereit, das Leben am liebenden Vaterherz Gottes zu leben? Und ja, wenn du Ja sagst, wenn wir jetzt Ja sagen, ich bin bereit dazu, seinen Ruf hinauszutragen in die Welt, dann gebe ich zur Antwort, die Welt beginnt vor unserer Haustür. Wir müssen nicht nach Afrika. Die Welt beginnt vor unserer Haustür. Geliebter Vater im Himmel, wir haben gehört, was dein Sohn uns gesagt hat. Wir haben es mit unseren Ohren gehört und nun bitten wir dich, das Gehörte auch in unser Herz gelangt. Dorthin, wo du die Mitte unseres Sein bist. Dorthin, wo dein Geist in uns wohnt. Dorthin, wo du in uns bist. Dorthin, wo aus unserer Mitte der Strom der Liebe fließt. Denn was wären wir denn ohne dich? Staub im Wind, leere Gefäße, verlorene Menschen. Du wendest dich in deiner grenzenlosen Liebe zu uns zu und hast für jeden von uns Barmherzigkeit und großes Erbarmen gezeigt. Und du gabst deinen Sohn für uns und er gab in seiner Liebe zu dir und zu uns sein Leben. Er litt und er starb für uns und er nahm auf sich alle Schuld der Welt. Auch unsere, auch meine. Und weil er das tat, sind wir, die wir uns zu ihm bekennen, wir sind errettet und beschenkt mit ewigem Leben und sind seither nicht mehr getrennt von dir. Und Jesus, Sohn Gottes, du bist mitten unter uns. Und auch der Heilige Geist, den du uns als Tröster sandtest, ist mitten unter uns und wohnt in uns. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich unser und lasse den Heilstrom deiner Liebe fließen auf uns alle. Denn wir bringen jetzt vor dich all unsere Bedrückung. Wir bringen vor dich all unsere Not und unsere Last und unsere Krankheiten. Und wir bitten dich, Jesus, heile unseren Körper, Geist und Seele. Und wir bitten dich jetzt um diese Heilung. Für die Kranken unter uns, für die Kranken in unseren Familien. Jesus, komm in deiner Fülle und lasse heil werden, was krank ist. Amen.